Schönen guten Abend, Freunde. Ich freue mich, euch zu sehen und möchte euch, wie sich das für die Jahreszeit gehört, mit einem Frühlingsgedicht begrüßen. Das stammt von dem bekannten sächsischen Heimatdichter Theobald Lebertran und der Titel heißt »So ändern sich die Zeiten«. Der Winter ging, der Frühling kam, so ändern sich die Zeiten. Der Frühling ist zwar ziemlich lahm, doch nicht mehr zu bestreiten. Es geht sehr gern zu einer Bank, wer müde ist vom Laufen. Jetzt geht auch der zu einer Bank, der will im Shop was kaufen. Es fehlen noch zwei Zeilen. Es ist nicht zu bestreiten, so ändern sich die Zeiten. Ihr habt heute eine Postkarte bekommen, aber nicht, weil Ostern ist nächste Woche, sondern das ist, weil die Karten zu Weihnachten nicht da gewesen sind. Das ist also euer Weihnachtsgeschenk, dass ihr jetzt nicht daraus folgert, dass ihr nun zu Weihnachten von uns ein Osterei geschenkt kriegt. Euer Osterei kriegt ihr nachher. Ihr hattet, bleiben wir erstmal bei Weihnachten, zu Weihnachten anderen Menschen ein Geschenk gemacht. Wir haben hier gesammelt im letzten Gottesdienst für kranke, elternlose Kinder in Heim der Inneren Mission. Und wir haben dafür gekauft Roller und Puppenwagen und Spielzeug und so weiter. Und ich bedanke mich im Namen der drei beschenkten Heime, die uns begeisterte Briefe geschrieben haben, für die letzte Kollekte. Die Summe ist wieder mächtig gewaltig. Das ist etwas, was also nur ihr fertig bringt. Herzlichen Dank. Wirklich, das war klasse. Sagenhaft. Wir sammeln heute für ein Heim der Inneren Mission in Bertelsdorf. Dort leben 52 geistig behinderte Frauen, vor allem Mädchen im Alter von 18 Jahren. Die haben dort zwei Gruppenräume. Das heißt also, dass in jedem dieser Gruppenräume 26 dieser kranken Menschen zusammen sind. Dort verbringen die ihre Freizeit, das ist deren Wohnzimmer, da verbringen die ihr Leben drin. Da stehen auch noch die Schränke mit drin, mit ihren Klamotten, weil die Schlafräume zu klein sind. Wir wollen heute helfen, diese Räume wenigstens ein kleines bisschen wohnlicher auszugestalten. Das Heim hat folgende Wünsche uns vorgeschlagen. Bitte jetzt mal tief einatmen und die Luft anhalten. Gardinen für 5 Fenster, 1000 Mark. Eine Sitzgarnitur, also Bänke und so weiter, 2000 Mark und eine Schrankwand 3500 Mark. Ihr könnt wieder ausatmen. Wir sollen uns von diesen drei Vorschlägen einen raussuchen. Also im Angesicht der letzten Weihnachtskollekte nehme ich fast an, wir schaffen das heute in einem Aufwasch. Ja. Heute ist zwar der Tag des Metallarbeiters, aber das heißt ja nicht, dass ihr bloß Metallgeld geben müsstet. Das wäre ein Missverständnis. Bevor ihr nachher euer Geld gebt, da stellt euch bitte mal zu Hause eure Wohnung vor. Was du da alles in deiner Bude drinstehen hast, an Möbeln, an nützlichen und unnützen und an schönen Dingen. Meint ihr nicht auch, dass wir diesen kranken Menschen wenigstens ein bisschen Wohnlichkeit, ein bisschen Schönheit einmal schenken sollten? Ich danke euch jetzt schon. Der nächste Gottesdienst am 13. Mai. Wir haben bis zur Predigt noch ein bisschen Zeit. Euer Weihnachtsgeschenk habt ihr bekommen, jetzt kriegt ihr euer Osterei. Am Ostertag sitzt die Familie am Frühstückstisch, kommt der Vater rein, gibt seinem Frühstücksei einen Kuss und klopft seiner Frau mit einem Eierlöffel auf den Kopf. So zerstreut wie dieser Mann sind auch einige Leute unter uns. Da haben einige unter uns den 1. April in diesem Jahr nicht ganz für voll genommen. Der 1. April war der erste Sonntag im Monat. Folglich ist heute der 2. Sonntag im Monat, also ist heute Jugendgottesdienst. Viele haben das irgendwie vertobt und haben sich erst auf das nächste Wochenende eingerichtet. Unter diesen vergesslichen Menschen befindet sich zum Beispiel der Wolfgang, unser eigener Sänger. Der ist am Wochenende zu einer Hochzeit nach Berlin gefahren, aber ihr seht, er ist zur rechten Zeit in Karl-Marx-Stadt wieder eingeritten. Der Gunther, der eigentlich Bass spielt, Der ist seit 3 Tagen in Berlin im Palast der Republik und tritt da auf. Der ist bis jetzt noch nicht hier angekommen. Übrigens ein typisches Zeichen dafür, die kommen in Berlin ohne uns nicht zurecht. Naja. Während also bei uns einige sogar der eigenen Mitarbeiter das Datum verschwitzt haben, haben in anderen Teilen der Welt Menschen genau gewusst, am 2. Sonntag im April ist Jugendgottesdienst in Karl-Marx-Stadt. Zum Beispiel welche aus Kanada. Na, da kannst du mal sehen. Es sind heute Abend 5 junge Christen aus Kanada hier. Und wie sich das gehört, wenn wir Christen untereinander zusammen sind, möchten die euch begrüßen und euch ein Grußwort sagen. Wir haben Glück. Der Gunter ist gerade aus Berlin eingetroffen. Der Palast der Republik hat ihn freigegeben. Liebe Freunde, ein alter Herr beschließt, seine Kinder zu besuchen. Er zieht sich an, er steigt in die Straßenbahn und als er an der Zentralhaltestelle aussteigt, da weiß er plötzlich nicht mehr, wo er eigentlich hin wollte. Totale Mattscheibe. Er steht eine Weile ratlos rum und schließlich fällt ihm wenigstens ein, wo er herkommt. Er geht also in die nächste Telefonkabine und ruft zu Hause an und fragt die dort, ob die ihm mal sagen könnten, wo er eigentlich hin möchte. Solche Dinge kommen vor, wenn der Mensch alt wird. Und da konnte der alte Herr noch von Glück reden, dass er sich wenigstens noch daran erinnern konnte, wo er herkam. Das ist durchaus möglich, dass er eines Tages auch noch das vergisst. Oder überhaupt nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Altersverkalkung nennt man das. Das ist aber nichts, um darüber zu lachen. Erstens wisst ihr ja gar nicht, was euch in dieser Hinsicht im Alter blüht, falls ihr überhaupt alt werdet. Manchen von euch müsste man ja wünschen, dass sie wenigstens mal so alt werden, wie sie jetzt schon aussehen. Ein frühes Grab dem Bürger winkt, der Karo raucht und Wodka trinkt. Und zweitens mal, wisst ihr denn eigentlich so genau, woher ihr kommt? Wisst ihr so genau, wohin ihr geht? Könnt ihr genau sagen, wer ihr seid? Über diese 3 Grundfragen des Menschseins, woher, wohin, was ist der Mensch? Da herrscht heute eine große Unsicherheit. Der Mensch im stattlichen Alter von vielen Millionen Jahren hat die Orientierung verloren. Die große Unsicherheit entstand besonders durch 3 Männer. Der erste hieß Kopernikus. Der behauptete, die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern ein erkalteter Planet. Wird im Universum geführt unter ferner Liefen. Und der Mensch ist weiter nichts als ein Stäubchen auf einem Staubkorn. Damit wurde der Mensch zu einem bedeutungslosen Wesen. Der zweite Hammer war der Darwin, der behauptete, die Vorfahren des Menschen waren Tiere. Damit wurde der Mensch zu einem würdelosen Wesen. Und der dritte Hammer war Sigmund Freud, der behauptete, der Mensch hat keinen freien Willen, sondern er wird von unbewussten Trieben gesteuert. Und damit wurde der Mensch zu einem verantwortungslosen Wesen. Und im Besitz dieser 3 gewaltigen Erkenntnisse, da hat er sich dann erstmal so richtig ausgetobt, der Mensch, in 2 Weltkriegen, unvorstellbare Verbrechen begangen. Und der ganze Ekel über die Unmenschlichkeit des Menschen, der liegt in dem Wort von Gottfried Benn. Die Krone der Schöpfung, der Mensch, das Schwein. Heutzutage werden in der Welt in jeder Minute 1 Milliarde Dollar ausgegeben für Waffenproduktion. In jeder Minute 1 Milliarde Dollar. Und über die Hälfte aller Wissenschaftler auf dieser Erde arbeiten für die Rüstungsindustrie. Die Frage wird immer dringlicher, was ist denn der Mensch? Ist er die Krone der Schöpfung oder Schwein? Gleicht der Mensch einem Gott oder gleicht er einem Tier? Es geht uns heute so wie dem alten Mann, der hilflos an der Haltestelle steht, zwischen lauter ankommenden und abfahrenden Zügen und nicht mehr weiß, wo es lang geht. Wir stehen alle mitten zwischen Linien, die aus der Geschichte irgendwo herkommen und irgendwo hinführen. An der einen Linie steht ein A wie Aberglaube, an der nächsten B wie Buddhismus, an der nächsten C wie Christentum, an der nächsten M und L wie M und L, an der nächsten W wie Wissenschaft und so weiter und so fort. Und wir stehen da und fragen uns, wissen die wirklich alle so genau, wo es lang geht? Für wen sollen wir uns entscheiden? Und in diesem Dilemma, da wünschen wir uns, dass es genau wie an der Zentralhaltestelle eine Telefonkabine gäbe, wo wir reingehen und mal fragen könnten, woher wir kommen, wohin wir gehen, wer wir sind. Liebe Freunde, seit einer Stunde befinden wir uns in dieser Kabine drin. Wir haben das Buch aufgeschlagen und wir hören die Antwort, die auch auf der Postkarte steht, die ihr alle bekommen habt und die Jahreslosung für dieses Jahr ist. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Freunde, in diesem Satz, da steckt die Antwort drin auf die drei Grundfragen des Menschen. Woher? Wohin? Was ist der Mensch? Ihr alle kennt diesen Satz in seiner umgekehrten Form. Nämlich, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Das ist die Grundthese der marxistischen Religionsphilosophie und des Atheismus. Und diese These, die hat der Atheismus und der Marxismus von Ludwig Feuerbach übernommen. Und über diesen Menschen habe ich ein Vierteljahr meines Lebens nachgedacht, als ich meine Examensarbeit über den geschrieben habe. Der Feuerbach, der hat behauptet, Gott gibt es gar nicht. Gott ist nur ein Fantasieprodukt des Menschen. Etwas, was sich der Mensch aus seinen Vorstellungen zurechtgebastelt hat. Und daher Feuerbachs Grundthese, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Und das ist auch der Satz, den Feuerbach auf seinen eigenen Grabstein, den er auf seinen Grabstein meißeln ließ. Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Der Feuerbach, der hat also ein Wort Gottes, ein Wort der Bibel, rumgedreht. Nun heißt in der Bibel derjenige, der Gott das Wort im Munde rumdreht, der es verdreht, der das Wort Gottes ins Gegenteil verkehrt, der heißt in der Bibel der Durcheinanderbringer, auf Griechisch der Diabolos, auf Deutsch der Teufel. Und wenn Feuerbach ein Wort Gottes ins Gegenteil verkehrt, da können wir das nicht als einen harmlosen Philosophengag betrachten, sondern als eine Lästerung des Heiligen Geistes, durch dessen Inspiration die Bibel geschrieben worden ist. Und wenn der Marxismus-Leninismus diese Bibelverdrehung auf seine Fahnen geschrieben hat, dann ist das der Grund, warum wir als Christen keine Marxisten sein können. Die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Der Marxismus sagt, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Einen schärferen Gegensatz gibt es nicht. Klarer kann man den Unterschied zwischen Christentum und Marxismus überhaupt nicht formulieren. Und es dürfte wohl auch dem harmlosesten Gemüte klar sein, dass es an dieser Stelle keine ideologische Koexistenz gibt. Bedankenswerterweise lehnt auch der Marxismus eine ideologische Koexistenz ab. In diesem Punkt sind wir Christen und Marxisten uns völlig einig. Der Mensch schuf Gott. Das ist die größte Herausforderung, die der Marxismus uns Christen zu bieten hat. Denn damit wird die Unabhängigkeit des Menschen behauptet. Gott schuf den Menschen, das ist die größte Herausforderung, die wir Christen den Marxisten zu bieten haben. Überhaupt der ganzen Welt. Denn damit wird die Abhängigkeit des Menschen behauptet. Gott schuf den Menschen, das heißt, dass du lebst. Und wie lange du lebst, das hängt nicht von dir ab. Es hängt ab von Gott. Ihm verdankst du dein Leben schon im rein biologischen Sinne. Es gibt Menschen, die von ihren Eltern gar nicht gewollt sind. Die sind schon vor ihrer Geburt als Störenfriede nicht willkommen. Solche ungewollten und ungeliebten Kinder, die haben es schwer im Leben. Und solche gibt es massenweise auf unserer Erde. Es kann überhaupt keiner von uns mit völliger Sicherheit sagen, ob seine Eltern ihn wirklich gewollt haben. Aber hier in der Bibel, da wird uns gesagt, dass Gott uns wollte. Leute, wir sind Gottes Wunschkinder. Gott will, dass es dich und mich gibt. Und ich und du, wir sind erwünscht. Wir sind da, weil Gott uns wollte. Vielleicht sitzt oder steht einer unter euch, der am liebsten gar nicht geboren wäre, den sein Leben so ankotzt, dass er es am liebsten wegwerfen möchte, dass er es sinnlos findet. Ich möchte dich erinnern an das Lied, das wir vorhin gesungen haben. Wenn du denkst, dein Leben hat keinen Sinn, ist das einfach nicht wahr, mein Lieber. Gott hat dir es gegeben. Und deshalb, das ist der Grund, deshalb hat es auch Sinn. Von diesem Sinn redet nun der zweite Teil dieses Bibelverses. Bis jetzt habe ich geredet über die Worte, Gott schuf den Menschen. Und jetzt will ich reden über die Worte, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Ich vermute, du hast zu Hause einen Spiegel. Der Spiegel an sich, beziehungsweise an der Wand, ist ein rein materielles Gebilde. Irgendeiner hat ihn gemacht und jetzt hängt er nun bei dir in der Bude. Ich vermute ferner, dass du heute schon mal einen Blick in deinen Spiegel geworfen hast. Und was du da gesehen hast, das war dein Spiegelbild, das war dein Ebenbild. Und ich vermute außerdem, dass du außerdem noch viele andere Spiegel zu Hause hast. Verschiedene Größen, verschiedene Formen, mit verschiedenem Rahmen. Aus Holz der Rahmen, aus Gold, aus Plaste, was weiß ich. So verschieden und zahlreich die Spiegel sein mögen, die du hast und die du hineinsiehst. Jeder Spiegel, in den du siehst, spiegelt immer wieder dein Bild zurück. Aber eben nur, solange du reinsiehst. Also im Moment tut er mir ja geradezu ein bisschen leid, dein Spiegel zu Hause. Wenn ich mir vorstelle, wie der da alleine rumhängt, so in der leeren Bude, gar keiner da, der reinguckt, muss ja ziemlich langweilig sein für den. Der muss sich richtig blöde und nutzlos vorkommen. Ein Spiegel, in den keiner reinsieht, ist sinnlos. Er hängt zwar da, das ist nicht zu leugnen, aber er hat sozusagen kein Leben. Und nur in dem Moment, wo einer hineinsieht, wo einer in dieses materielle Gebilde hineinblickt, wenn der Spiegel also zum Träger eines Ebenbildes wird, da erfüllt er seinen Sinn. Da wird er sozusagen mit Leben erfüllt. Und jetzt wollen wir dieses Bild mal übertragen auf uns Menschen. Die Menschen, die sind nach Form und Größe und was weiß ich alles ziemlich verschieden. Auch nach dem Rahmen. Der eine hat einen goldenen und der andere einen hölzernen Rahmen und so. Ich habe nicht von Ketten gesprochen. Die Menschen sind ganz verschieden, aber in einem sind sie alle gleich. Alle Menschen sind zunächst einmal ein materielles Gebilde. Aber seinen Sinn, den kriegt der Mensch nur dadurch, dass Gott ihn ansieht. Dass es zu einem Blickkontakt zwischen Gott und ihm kommt. Dass er Gottes Ebenbild ist. Freilich, ich gebe zu, du kannst auch ohne Gott rumhängen, so wie dein Spiegel zu Hause ohne dich jetzt rumhängt. Gott hat dich zwar gemacht, aber du machst dir vielleicht nichts aus ihm. Du hast die Freiheit, und darin unterscheidest du dich von einem Glasspiegel, du hast die Freiheit, Gott den Einblick in dein Leben zu verwehren. Du kannst, wenn du willst, ohne Gott leben. Aber dann bleibst du eben leer. Du bleibst unerfüllt. Und erst wenn du Gott bei dir reinsehen lässt, da siehst du den Sinn deines Lebens. Das wäre alles viel einfacher, wenn du eine Kuh wärst, zum Beispiel. Keine Kuh fragt nach dem Sinn des Lebens. Die Kuh steht einfach da und frisst und damit hat sich's. Also manchmal, wenn ich so vor jungen Leuten predige und die so reihenweise da sitzen und ihren Kaugummi von der einen Backenhälfte in die andere schieben, da denke ich ja auch manchmal, ob ich noch Herde Kühe predige, aber... Ja, ihr steht doch alle auf dem Standpunkt von Darwin. Ihr braucht euch doch nicht aufzuregen, wenn ich mal eure Großtante hier ins Gespräch bringe. Es stehen zwei Kühe auf der Weide. Und das ist jetzt Versöhnungsbonbon für die, die sich geärgert haben. Und die eine Kuh, die sagt, Muh. Da sagt die andere Kuh, das ist aber merkwürdig. Genau dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Also, keine Kuh fragt nach dem Sinn des Lebens. Und keine Kuh kann den Sinn ihres Lebens verfehlen. Ich habe noch nie von einer Unkuh gehört. Aber ich habe schon von Unmenschen gehört. Der Mensch ist das einzige Wesen, das an seinem Ziel, an seiner Bestimmung vorbeileben kann. Der ist das einzige Wesen, das sozusagen zum Unwesen, zum Unmenschen nämlich werden kann. In der Westreklame, da wird immer angepriesen, die Milch von glücklichen Kühen. Kühe sind weder glücklich noch unglücklich. Die sind. Das genügt denen. Der Mensch ist das einzige Wesen auf dieser Erde, dem es nicht genügt, einfach bloß da zu sein. Der Mensch fragt nach dem Sinn des Daseins. Der Mensch ist das einzige Wesen, das mit dem, was er ist, nicht zufrieden ist. Du brauchst bloß zwei Seiten weiter auf der Bibel zu lesen. Da wird beschrieben, wie der Mensch unzufrieden ist mit der Rolle, die Gott ihm zugeteilt hat. Wie er nicht damit zufrieden ist, ein Ebenbild Gottes zu sein. Er will Gott nicht nur ebenbildlich, er will ihm ebenbürtig sein. Er will sozusagen nicht mehr ein Spiegel in der Hand Gottes sein, sondern er will selber Gott sein. Er will sein Schicksal selber in die Hand nehmen. Und bei dem Versuch zu sein wie Gott, da ist der Mensch das Ebenbild Gottes aus Gottes schützenden Händen rausgefallen. Und das ist der sogenannte Sündenfall. Seitdem haben wir alle einen Knacks weg. Du weißt ja, was passiert, wenn ein Spiegel runterfällt. Der wird dreckig, der kriegt Sprünge, er geht kaputt. Durch jedes Menschenleben geht ein Sprung hindurch. Das ist die Erbsünde. Und auf jedem Menschenleben liegt ein Haufen Dreck. Das ist die Tatsünde, die Sünde, die du tust. Dreckige Witze, schmutzige Fantasie, schmierige Kompromisse, klebrige, schlechte Gewohnheiten. Und unter einer solchen Dreckschicht, da ist dann von dem Ebenbild Gottes nicht mehr viel zu sehen. Das gibt Menschen, die sind so kaputt, dass man überhaupt bezweifelt, ob das eigentlich noch Menschen sind. Da gibt es eine Geschichte aus der Nazizeit. Da wird ein Häftling von einem Gestapo-Mann verhört und der Gestapo-Mann, der hat gerade mal gute Laune, will sich mal von der menschlichen Seite zeigen. Und er sagte zu dem Häftling, hören Sie mal zu, eins meiner Augen ist aus Glas, wenn Sie mir sagen, welches, lasse ich Sie laufen. Der Häftling sieht ihn an und sagt, Ihr linkes Auge ist das Glasauge. Richtig, sagt der Mann. Das stimmt. Und woran haben Sie das erkannt? Da sagt der Häftling, das blickte so menschlich. Es gibt nicht nur Menschen, an denen die künstlichen Prothesen das einzig Menschliche sind und über die wir erschrecken, weil sie so terroristisch und brutal und zynisch sind. Sondern wenn du zum Beispiel mal in ein Heim kommst mit körper- und hirngeschädigten Menschen, da kannst du welche sehen, die sind angeschnallt an ihren Betten. Solche Köpfe, ganz dünne Arme, entstellte Gesichter, die sabbern, die lallen. Und wenn du das siehst, da packt dich das Grauen. Da fragst du dich, ist das da in dem Bett überhaupt noch ein menschliches Wesen? Und unweigerlich entsteht in deinem Hinterkopf der Gedanke, da kannst du machen, was du willst. Hat das eigentlich noch Sinn, solche Menschen durchzufüttern? Wäre es nicht besser? Und du wagst es nicht zu denken und nicht auszusprechen, aber der Gedanke kommt dir. Dass man solche zerstörten Wesen leben lässt, dass die Kirche sie pflegt, dass die Kirche in der Nazizeit sich geweigert hat, sie töten zu lassen in den Gaskammern. Das hängt mit unserer Jahreslosung zusammen. Nicht bloß mit dem Wort, du sollst nicht töten, sondern mit diesem Bibelwort, Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbilde. Das gilt vom größten Verbrecher und das gilt auch vom hilflosesten Kranken. Das gilt für jeden Menschen und es gilt auch für dich. Die Gott-Ebenbildlichkeit, das ist nicht eine Eigenschaft, die du hast, sondern das ist das Bild, was Gott von dir hat. Gott hat ein Bild von dir. Und deine Gott-Ebenbildlichkeit, die kann vielleicht bis zur Unkenntlichkeit kaputt gemacht werden. Aber du kannst sie niemals verlieren. Und auch wenn die anderen in dir bloß einen Verbrecher, einen Idioten, einen unnützen Esser, einen Schädling der Gesellschaft sehen, Gott sieht in dir in jedem Falle und in jeder Situation sein Geschöpf. Das macht deinen einzigartigen Wert aus, dass Gott dich mit liebenden Augen ansieht. Wenn der Wert des Menschen bloß noch nach dem bestimmt wird, was er für die Gesellschaft leistet, da sieht's schlecht aus für die Alten und die Kranken und die Leistungsschwachen. Aber die Würde des Menschen, der Wert deines Lebens, das hängt nicht von dem ab, was die anderen über dich denken. Das hängt nicht von dem Bild ab, das die anderen von dir haben, sondern von dem Bild, das Gott von dir hat. Es steht in der Bibel eine Geschichte von einem jungen Mann, der dieses Bild ablehnt. Dieser junge Mann weigert sich, das Abbild seines Vaters sein zu müssen. Der will er selber sein. Er will vom Vater unabhängig sein. Er will sein eigenes Image haben. Er trennt sich vom Vater. Er rennt in sein Unglück. Er zerstört sein Leben durch Sex und Saufen. Und am Schluss, da sinkt er noch unter das Niveau eines Menschen. Hinab auf die Stufe eines Tieres. Er muss aus dem gleichen Trog fressen wie die Schweine. Die Krone der Schöpfung, der Mensch, das Schwein. Und in diesem Zustand kehrt er eines Tages zu seinem Vater wieder zurück. Stinkend, zerlumpt, bedeckt mit Narben und Schmutz. Gezeichnet von Sünde und Leiden. Entstellt bis zur Unkenntlichkeit. Und keiner erkennt ihn. Nur der Vater. Der Vater sieht durch alle Schichten des Schmutzes hinter diesem kaputten Typ das Gesicht seines geliebten Kindes. Der Vater hatte sich ein Bild von seinem Kind bewahrt. Das ist egal, wie viel Schmutz der Sünde auf deinem Leben liegt. Und wie sehr du durch eigene oder fremde Schuld deine Gottebenbildlichkeit entstellt hast. Das ist egal, was sich die Leute für ein Bild von dir machen oder was du selber für ein schlechtes Bild von dir hast. Wichtig ist einzig und allein, welches Bild Gott von dir hat. Gott sieht in dir ja dein Kind. Er hat dich doch geschaffen. Und falls du ihm davongelaufen bist, und falls du dabei reingeflogen bist, falls du Schiffbruch erlitten hast, dann sagt Gott heute zu dir, dann komm doch wieder. Komm doch wieder heim. Verdreckte Spiegel, liebe Freunde, das weiß jede Hausfrau. Verdreckte Spiegel, die kann man säubern. Gegen Spezialdreck gibt es Spezialmittel. Und gegen den Dreck, der auf deinem Leben liegt, gegen die Sünde, gibt es auch ein Spezialmittel. Ein einziges. Und das ist, so steht in der Bibel im 1. Johannesbrief, das ist das Blut von Jesus Christus. Das macht uns rein von aller unserer Sünde. Ich bitte dich, lass dir von Jesus deine Schuld vergeben. Und dann gehörst du zu den Menschen, von denen die Bibel einmal sagt im 2. Korintherbrief, jetzt aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht und wir werden verwandelt in sein Bild. Du kannst durch Jesus wieder ein reines Ebenbild Gottes werden. Aber ohne Jesus, da gehst du verloren. Du musst ja noch einmal nach deinem Tod vor Gott erscheinen und über dein Leben Rechenschaft abgeben. Du und jeder andere hier auch und ich auch. Und ich will dir jetzt zum Schluss noch sagen, was sich dann abspielen wird im jüngsten Gericht. Dann werde ich vor Gott stehen und Gott wird zu mir sagen, Theo Lehmann, ich habe dich als mein Ebenbild geschaffen. Als einen klaren und reinen Spiegel habe ich dich in diese Welt gesetzt. Und du solltest mich, meine Güte, meine Liebe, meine Herrlichkeit widerspiegeln. Und ich fordere dich jetzt als einen solchen reinen Spiegel wieder zurück. Du aber kommst als ein kaputter Spiegel. Als ein von Sünde verdreckter Scherben zurück. Was soll ich mit dir machen? Meinst du, so wird Gott zu mir sagen, meinst du vielleicht, ich sammle zerbrochene Spiegel und tapeziere damit meine Ewigkeit? Zerbrochene Spiegel gehören nicht an die Wand, sondern in den Abfall. Und zerbrochene Ebenbilder Gottes, die gehören nicht in Gottes Reich, sondern in den Abfall, in den Abgrund, in die Verdammnis. So wird Gott mit mir reden. Und ich werde ihm mit keinem einzigen Wort etwas darauf erwidern können, weil er nämlich Recht hat. Und dann wird Gott seine Hand heben, um mich aus seinem Reich hinauszuweisen. Und in dem Augenblick, wo er dieses gerechte Urteil über mein Leben aussprechen will, da tritt Jesus zwischen Gott und mich. Und da stellt sich Jesus vor mich hin. Und er verdeckt mich. Er verdeckt mich mit seinen ausgebreiteten Armen und den Riss der Sünde, der durch mein Leben hindurchgeht und alle Sünden, die auf meinem Leben liegen. Und ich verstecke mich hinter seinem Rücken, dass Gott mich nicht mehr sehen kann. Sondern Gott sieht dann nur noch seinen Sohn, den reinen, den sündlosen, den zweiten Adam. Und dann sagt Jesus zu Gott, Vater, du hast ganz recht. Der da hinter meinem Rücken, der Theo Lehmann, das ist ein Sünder. Aber ich stehe für ihn gerade, ich decke ihn. Ich habe nämlich mit dem getauscht, er gab mir seine Schuld und ich gab ihm meine Vergebung. Siehst du, das ist meine ganze Hoffnung, Jesus. Der wird für mich eintreten, wenn ich kaputt nach Hause komme, das hat er mir versprochen. Das glaube ich. Davon lebe ich. Und wenn du auch willst, dass er für dich eintritt, dann komm doch und tritt heute noch auf seine Seite. Komm, wir wollen jetzt zu diesem Jesus beten.
Jesus Christus, wir können dir nichts bringen, nur unsere Schuld. Und du siehst, Herr, dass wir arm und hilflos vor dir sind. Aber durch dein Blut sind wir gerecht und rein. Und wir bitten dich auch für alle, die heute Abend hier sind und die dein Wort besonders angesprochen hat. Lass sie die Bekehrung nicht länger hinauszögern, sondern lass sie noch heute vollziehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.